Vom Studienabbrecher zum Forbes 30 Under 30 Listmaker. Fabian Tausch ist Gründer von Unicorn Valkyrie, dem Podcast für Gründerinnen und Gründer. Er ist zwar erst Mitte 20, führte aber bereits über 450 Podcast-Interviews, unter anderem mit dem Gründer von Shopify, dem CEO von Logitech und vielen weiteren bekannten Persönlichkeiten der Szene. Im Podcast erzählt er, wie er es schaffte, mit Menschen am Tisch zu sitzen, die sonst wahrscheinlich nicht mit ihm intensiv reden würden. Und wir tauchen ein in das Thema Startup. Das heißt, wir sprechen über Startup-Finanzierung, Venture Capital, Eigenarten junger Unternehmen und noch viel mehr. Also viel Spaß mit dieser Folge. Let's go!
Ehrlicherweise, ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich den Gründer von Flixbus kennenlerne. Das war dann einer der ersten wirklich Startup-Gründer, die ich kennengelernt habe. Der hat sich dann an einem Wochenende nochmal anderthalb oder zwei Stunden Zeit für mich genommen, wo ich dachte, ich habe vielleicht 30 Minuten Zeit mit dem kurz auf dem Kaffee. Und wo ich gemerkt habe, hey, das hat wirklich viel mehr Hand und Fuß, wenn ich von diesen Leuten lerne, weil die halt einfach wirklich was Cooles machen, ich da wirklich inspiriert von bin. Und meine Mom hat mich immer gefragt, ja, was, wenn das nicht funktioniert? Und anfangs war ich so, ja, dann gehe ich halt wieder in die Uni. Dann studiere ich halt irgendwas. Irgendwann war die Antwort, naja gut, dann rufe ich den an, dann rufe ich den an, dann rufe ich den an, dann rufe ich den an. Und dann frage ich die alle mal, ob sie was für mich haben, ob sie irgendwen kennen und so weiter. Und dann war ich so, naja gut, wenn das mein Safety Net ist und gleichzeitig mein Worst Case, ja, dann kann ich mich ja eigentlich nicht beklagen.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere. Mein Name ist Melvin Lamberti, ich bin Gründer von Born Originals und in diesem Podcast spreche ich regelmäßig mit inspirierenden Menschen, die mir von ihrem Weg, ihren Meilensteinen und vielem mehr erzählen. Manche Folgen nutze ich auch, um mit dir meine Gedanken zu teilen und hoffe, dass dich der Podcast inspiriert, deine Träume und Ziele weiter zu verfolgen, also deinen individuellen Weg zu gehen. Viel Spaß mit dieser Folge und wenn sie dir gefällt, dann abonniere und bewerte den Podcast gerne. Das hilft uns dabei, das Format weiter zu verbreiten. Wir sind zurück bei Normal Gets to Nowhere, heute in Berlin und ich bin hier bei Fabian Tausch. Fabian, schön hier zu sein.
Ja, vielen lieben Dank, dass du vorbeigekommen bist und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Sehr cool. Genau, bei dir im Studio. Ich hatte jetzt mal das Glück, woanders aufzunehmen und kein Equipment mitzubringen. Also richtig cool. Und du bist Gründer von der Unicorn Bakery, bist 27 Jahre jung. Du gehst gleich mal drauf ein, was du machst bei der Unicorn Bakery. Aber da kann man schon mal so ein bisschen vorweg etwas nehmen. Wir haben zwei Gemeinsamkeiten. Und zwar die eine ist, wir haben beide schon mal einen Podcast mit Johann König, dem Galeristen, aufgenommen. Und die andere Gemeinsamkeit ist, wir haben beide schon mal eine Aufnahme gemacht und gar nicht auf Play gedrückt. Und bei dir war es der CEO von Slack, habe ich gehört in einem anderen Podcast. Bei mir war es tatsächlich Johann König, wo ich noch so eine Backup-Aufnahme hatte. Als ich das gehört habe, war mir direkt sympathisch und das muss ja an dieser Stelle auf jeden Fall mal so als Einstieg, sage ich mal, erwähnt sein.
Ja, Johann auf jeden Fall auch ein guter Gast, dementsprechend. Er hätte es dir auch verziehen, es nochmal aufzunehmen, bin ich mir relativ sicher.
Meinst du?
Ich glaube, das hätte er verkraftet, hätte drüber geschmunzelt. Also von daher hätte es nicht den schlimmsten Gast getroffen.
Ja, mir ist es tatsächlich erst aufgefallen, wie bei dir eigentlich auch, wenn man auf Stopp drückt und dann aber eigentlich erst auf Play drückt oder auf Aufnahme. Und er sagte dann noch so, ach Mensch, war ja eine super Aufnahme und so. Und ich habe dann noch gefragt, willst du die vorher hören oder nicht? Nee, kannst du so online stellen. Und dann musste dann natürlich ordentlich nachbearbeitet werden, weil wir so mit dem iPhone einfach Backup aufgenommen haben.
Also es ist mir auch nochmal passiert, nur weil mir das einmal passiert ist und da ich dann gedacht habe, ich lerne daraus, mir ist das schon immer wieder passiert, also von daher.
Ja, jetzt reden wir schon über Podcasts, über Aufnahmen. Es ist wahrscheinlich naheliegend, dass du auch einen Podcast hast, deswegen erzähl doch mal kurz, was machst du bei der Unicorn Bakery?
Ja, Unicorn Bakery ist ein Podcast für Gründer und Gründerinnen, die sich damit beschäftigen, Startups zu gründen. Also was bedeutet es eigentlich, wenn ich eine Idee habe und mich entscheide, das wirklich durchzuziehen? Den mache ich jetzt 7 Jahre lang und habe irgendwann angefangen natürlich, um zu verstehen, was bedeutet dieses ganze Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit und musste da selber mich reinfinden. Ich kam aus der Schule und das hat sich dann irgendwann gedreht, dass ich gesagt habe, okay, viel über Inspiration gesprochen. Eigentlich wäre es mal Zeit, darüber zu sprechen, was passiert, wenn diese Inspiration genug ist und ich sage, ich laufe jetzt los und damit beschäftige ich mich. Deswegen kein Podcast, wo das Ziel ist, irgendwie alle Menschen der Welt zu erreichen, sondern die Menschen zu erreichen, die sagen, okay, ich will jetzt was gründen, ich will was machen, ich will loslaufen, aber da kommt ja so viel auf mich zu. Wo kriege ich das Geld her? Bei vielen sind das zum Beispiel Investoren. Wie baue ich das richtige Team? Wer hilft mir dabei eigentlich? Wie, zum Beispiel, es gibt ja viele, die auch an andere Firmen verkaufen. Wie mache ich Vertrieb? wie baue ich eine Organisation, die funktionieren kann? Also was passiert, wenn ich von 10 auf 100 Leute wachse? Das sind so Fragestellungen, mit denen ich mich beschäftige. Und dann eben Unternehmer, also ich habe keine Ahnung davon, das heißt, ich lade Leute ein, die sich damit ein bisschen besser auskennen. Und dementsprechend viele Interviews, wo ich versuche, das bei den Leuten rauszukitzeln, die einen Plan davon haben. Das ist Unicorn Bakery.
Ja, du bist also quasi eine Stufe weiter. Bei mir ist so, würde ich sagen, der Podcast ein bisschen in Richtung die Leute inspirieren, so ihr eigenes Ding zu machen, ob jetzt nebenbei oder was zu starten. Aber wie du eben sagst, dann kommen ja ganz viele Herausforderungen, ganz viele Fragen, die einen vielleicht auch davon abhalten, im Vorfeld das überhaupt anzugehen. Und da hast du jetzt in über 400 Gesprächen natürlich einiges selber auch lernen oder hören dürfen. Ich habe es gerade gesagt, sind schon einige Folgen, du machst es jetzt seit ein paar Jahren. Wie oft bringst du eine Folge raus?
Normalerweise ist mein Rhythmus 2-mal die Woche.
Okay, das ist ja schon, ich hätte jetzt gesagt, das setzt einen ja auch schon ein bisschen unter Druck, oder? Da muss man schon liefern.
Ja, also ich habe den Rhythmus nicht immer gehabt, muss man sagen. Den habe ich jetzt die letzten 1,5 Jahre gehabt. Jetzt gerade hier, wo wir aufnehmen, bin ich bei einmal die Woche, weil ich so ein paar Vorkehrungen fürs nächste Jahr, für 2024 treffe. Und dementsprechend so ein kleiner Schritt zurück, um dann wieder Anlauf zu nehmen. Aber es hat mich schon irgendwann an den Punkt gebracht, dass ich überlegt habe, so produziere ich gerade, um zu produzieren, oder produziere ich wirklich Inhalt, wo ich sage, das ist der beste Inhalt, den ich produzieren kann. In dem Moment, wo ich gemerkt habe, es ist nicht der beste, oder also wenn ich das weitermache, wird es nicht mehr der beste Inhalt sein, habe ich meine Frequenz auch runtergefahren. Aber für 1,5 Jahre hatte ich auf jeden Fall wirklich, wirklich gute Frequenz, gute Leute, wo ich gesagt habe, okay, das passt gerade auch. Man muss dazu sagen, es ist von mir auch einfach das, so das Fokusprojekt. Ich versuche schon, vieles, was ich mache, über den Podcast laufen zu lassen. Nach außen hin sieht man vorrangig den Podcast. Es gibt zwar ein paar Sachen, die ich nebenher mache, aber der Podcast ist das Aushängeschild. Dafür werde ich in dieser ganzen Startup-Welt auch wahrgenommen. Und deswegen ist es schon beabsichtigt, dass der auch so viel Aufmerksamkeit abbekommt. Ich muss auch dazu sagen, dass ich inzwischen den Podcast, dadurch, dass er etwas größer geworden ist, verdient er auch Geld. Das heißt, ich muss auch nicht mehr alles selber schneiden. Das heißt, ich habe ein Team im Hintergrund, also Freelancer, Tim und Vera, die mir da wirklich tief unter die Arme greifen. Und auch wenn dann irgendwie abends nochmal von der Kommunikationsabteilung des Gasts was zurückkommt mit, ey, das müsste noch geschnitten werden, das darf morgen so nicht online gehen, dann muss ich nicht alles selber machen. Das heißt, es ist auch praktikabel, das 2-mal die Woche zu machen, weil ich da gut aufgestellt bin inzwischen. Ganz alleine würde ich wahrscheinlich keine 2-mal die Woche als Pensum hinkriegen, weil so banal das klingt, wenn man eine Stunde Aufnahme hört als Zuhörer oder Zuhörerin, es ist schon ein bisschen mehr, also sowohl mit Vorbereitung als auch Nachbereitung, wenn man dann wirklich mehr machen möchte, inklusive Video, was ich inzwischen auch mache. Ich glaube, ohne Team würde das jetzt nicht gehen.
Okay, und du hast gesagt, in der Regel sind es Leute, die schon gegründet haben, die deinen Podcast hören. Gib mal eine Einordnung, über wie viele kann man da so in der Regel sprechen, weil manche denken vielleicht, okay, es sind, weiß nicht, 100, andere denken, okay, vielleicht sind es 10.000. Das ist ja schon eine sehr spitze Zielgruppe.
Ja, genau. Also ich glaube, da muss man mehrere Sachen differenzieren. Das eine ist, der Podcast hat über alle Plattformen, die podcast-spezifisch sind, irgendwie so 9.500 Follower, glaube ich, oder also Abonnenten. Der Podcast erreicht im Jahr irgendwie so 250.000 Downloads. Das ist dann pro Episode runtergebrochen, sind wir bei ungefähr knapp unter 2.000, weil es gibt natürlich auch alte Folgen, die auch noch gehört werden und sowas. Dementsprechend, man merkt, also wenn ich 8 Episoden oder teilweise 9 bei 2-mal die Woche produziere, dann ist es schon so, dass die Leute oder die Gründer und Gründerinnen sich das rauspicken, was für sie gerade am spannendsten ist. Mein Anspruch ist kein nicht einen News-Podcast zu haben oder irgendwas Aktuelles zu produzieren, wo ich sage, jeder muss jede Episode hören, sondern mein Anspruch ist, wenn ich für dich 1 bis 3 oder 4 relevante Folgen pro Monat produzieren kann, wo du sagst, ey, die helfen mir gerade in meinem aktiven Tagesgeschäft wirklich weiter, dann habe ich alles richtig gemacht. Wenn du immer wieder Touchpoints hast, aber auch relevante Touchpoints und nicht einfach, ach Gott, jetzt habe ich eine Podcast-Folge gehört und eine Stunde meiner Zeit verwendet darauf, dass ich irgendwie doch nichts gelernt habe. Das will ich gar nicht.
Ja.
Und dementsprechend hören von diesen 9.500 Leuten, die jetzt abonniert haben, gar nicht jede Episode. Das ist nicht mein Anspruch. Ich glaube, alleine auf Spotify, ich habe mal letztens in die Zahlen geguckt, Unique Listener, also Leute, die jemals auf Play gedrückt haben, sind, glaube ich, irgendwie so 18.000 Unique. Und das ist ja nur Spotify, da gibt es, man muss dazu sagen, mein Podcast ist so alt. Ich habe gestartet zu einer Zeit, da konntest du noch nicht mal deinen Podcast auf Spotify stellen. Das ging 2016 und 2017 nicht. Das ging erst irgendwie so Ende 2017. Dementsprechend, vielleicht war es sogar 2018, ich weiß gar nicht genau. Aber das sind so Sachen, da gibt es schon noch ein paar mehr Leute, die reingehört haben. Aber das ist vielleicht mal so ein kleiner Rahmen, der da helfen kann, das einzuordnen.
Ja, und ein paar hundert Gäste bereits dabei gewesen. Drop mal so ein paar Namen, einfach, dass man es einordnen kann. Klar, jetzt nicht jeder von der größten Firma ist deswegen irgendwie der oder die interessanteste, aber es ist ja schon beachtlich, was für Leute von welchen Firmen du da einfach schon bei hattest.
Ja, ich glaube, was man kennen könnte, Daniel Kraus und Jochen Enger sind Gründer von Flixbus zum Beispiel, Tarek Müller von About You ist eine Firma, die man kennt, Rolf von Trivago, Rolf Schrömgens, dann aber auch international, wer sich auskennt, Daniel Weinand von Shopify, Shopify zwischendrin weit über 100 Milliarden an der Börse wert gewesen, inzwischen sind sie wieder ein bisschen runtergekommen, ich glaube bei 75 Milliarden oder so. Daniel ist auch nicht mehr aktiv bei Shopify dabei gerade, aber trotzdem einer der Gründer dort. Der Gründer von Shazam, Chris Barton, für die bisschen Älteren unter uns, vielleicht Foursquare, Dennis Crowley. Da gibt es so ein paar solche Namen, sowohl international als auch national. Man muss dazu sagen, ich habe gerade fast, also außer Daniel von Shopify, glaube ich, niemanden genannt, der irgendwie Business-to-Business macht. Da gibt es auch noch ganz viele Beispiele von, ich nehme jetzt nur die Firmen ohne die Namen, aber die Gründer von Celonis, Personio, Signavio, die für 1 Milliarde verkauft haben, LinaX, die für 1,2 Milliarden verkauft haben, Edgers, die für 1 Milliarde verkauft haben. Da gibt es ganz viele, auch die Gründer von SumUp. Aber es ist auch okay, wenn man nicht alle davon jetzt irgendwie kennt und einordnen kann, weil manches davon, die verkaufen einfach an andere Firmen und wenn man sich mit dieser Unternehmenswelt nicht beschäftigt, dann juckt einen das, glaube ich, auch gar nicht.
Ja, genau. Und du hast es gerade gesagt, du machst ein bisschen Werbung, hast Werbepartner. Das heißt, du generierst darüber auch einen Umsatz. Es ist so, der Podcast ist dein Zugpferd, du machst nebenbei auch noch Dinge. Lass uns deswegen jetzt mal einsteigen. Wie bist du überhaupt dahin gekommen? Ja, also so ein bisschen deinen Werdegang. Weil das bringt uns dann auch zu dem Thema, was dieser Podcast oder dieses Format eigentlich für dich ist. Das hast du im Vorfeld erzählt. Finde ich ganz spannend. Deswegen, ja, lass uns mal einsteigen. Wir sind jetzt in Berlin. Bist du Berliner oder woher kommst du ursprünglich?
Ich komme aus dem schönen Frankenland. Ich komme aus der Nähe von Nürnberg. Ich komme aus Fürth.
Okay.
Und wohne jetzt seit 6,5 Jahren in Berlin.
Und bist direkt nach Berlin? Nein, du hast erst in München studiert?
Erst in München gewohnt, 1 Jahr lang, habe dort angefangen mit Wirtschaftsmathematik, fand es nicht ganz so prickelnd, musste mir dann überlegen, oh, was mache ich eigentlich? Für mich ist da so eine kleine Welt zusammengebrochen, als ich dachte, shit, das ist es nicht, weil eigentlich, also ich komme aus einer Familie, wo ich gar keine Berührungspunkte mit dem Thema Unternehmertum hatte. Gleichzeitig, mein Opa war bei Siemens in der Managementposition, meine Eltern beide Krankenpfleger und es war trotzdem immer das Ziel, Karriere zu machen. Schule ist mir jetzt nicht besonders schwer gefallen. Das heißt, es war immer so, okay, dann mach was draus, geh studieren, such dir einen coolen Job oder einen sicheren Job war immer eher wichtiger als einen coolen. Und
für wen?
Das steht auf einem anderen Blatt. Aber und natürlich, wir kommen da unten aus der Gegend von Siemens, Schaeffler, Adidas, Puma. Und dann ging es natürlich schon darum, was muss man eigentlich studieren oder machen, um in einen dieser Konzerne vielleicht auch zu kommen. Und da zählt lückenloser Lebenslauf schon auch dazu. Und dann habe ich gemerkt, das ist ja jetzt nicht mehr möglich, wenn ich mein Studium nach ein paar Wochen schon merke, dass es das nicht ist und ich was anderes machen will. Da ist jetzt irgendwie ein Jahr dazwischen. Und habe dann für mich festgestellt, okay, jetzt kann ich ja wenigstens mal drüber nachdenken, was ich denn eigentlich bis zum nächsten Wintersemester, was ich dann anfangen will. Und bin in dem Jahr dann auch auf das Thema Podcast gestoßen. Aber erst, weil ich auf das Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit gestoßen bin, wo ich wirklich 0,0 Berührungspunkte hatte in der Schulzeit. Das ist wirklich absurd, wie wenig also ich wusste nicht mal, dass das ein Zweig wäre, den ich hätte wählen können. Also vielleicht auch, weil ich meine Augen verschlossen habe davor, kann schon auch sein, aber das ist an Absurdität nichts zu überbieten, wenn ich da heute drüber nachdenke, weil das mein ganzes Leben ist, auch mit wem ich so den ganzen Tag Zeit verbringe. Und habe dann gemerkt, okay, das ist spannend. Alles, was ich online dazu finde, ist aber nur so Guru-Inhalte von wegen, boah, hier, kauf mein Coaching. Und dann habe ich so gesagt, na gut, wenn das alles so einfach wäre und so toll wäre, wie die das erzählen, dann hätten wir alle keine Probleme mehr. Dann würde es allen so gut gehen, dann könnte gar nichts mehr schieflaufen. Das heißt, irgendwo muss zwischen Marketing-Message und Realität eine Diskrepanz liegen. Und dann habe ich überlegt, okay, wie finde ich das raus? Ich würde gerne mit Menschen sprechen, die möglichst nah an der Realität sind. Gleichzeitig bin ich 19, komme eigentlich gerade erst aus der Schule. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Momentum habe, mich mit all denen zum Mittagessen zu treffen. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich das nicht
Momentum
habe.
Momentum ist auch irgendwie ein guter Begriff in dem Zusammenhang.
Ja, ist ja so. Und dann festgestellt für mich, dass es wahrscheinlich nicht so ist. Habe überlegt, wie ich das aushebeln kann. Also am Ende gibt es ja immer noch dieses klassische Hierarchiedenken und da kommt ein 19-jähriger Schüler nicht gut weg in der Hierarchie. Ich überlegt, wie kann ich die Chancen erhöhen, dass die Leute sagen, ja, okay, komm, mit dem unterhalte ich mich. Ich überlege, naja, wenn ich Interviews mache und das dann irgendwie woanders noch veröffentliche und andere sich das auch anhören oder durchlesen oder anschauen können, je nachdem, welches Format ich wähle, dann ist es zumindest so, dass es 2 oder 3 oder 5 oder vielleicht auch irgendwann mal mehr Leute hören können. Das heißt, das Einzige, was ich gemacht habe, war mir zu überlegen, welches Medium nehme ich eigentlich, um mit Menschen in Kontakt zu treten, mit denen ich nicht am Tisch sitzen sollte. No shit, es wurde Podcast, so, das ist heute einfach zu sagen, aber damals war 2016, musste ich noch 4 von 5 Leuten erklären, was Podcast überhaupt ist. Meine Erklärung war eine Radioshow, die du auf Abruf jederzeit finden kannst oder hören kannst, aber das war schon noch eine andere Zeit, da war nicht klar, dass Podcast cool wird. Podcast hat am besten zu dem gepasst, was ich vorhatte. Lange, ausführlichere Gespräche mit Menschen führen, von denen ich lernen will. Und so ist das alles entstanden.
Und dann war im Prinzip, konntest du so ein bisschen den Vorteil verkaufen, dass sie darüber auch wieder Reichweite bekommen, ihre Geschichte erzählen oder ne? Also was war sozusagen für die dann der ausschlaggebende Grund zu sagen, ja komm, wir machen das, oder weißt du es bis heute nicht?
Also ich glaube, man muss dazu sagen, wenn man sich meine allerersten Folgen anguckt, dann waren das nicht Startup-Gründer und nicht die krassesten Unternehmer. Da war schon auch viel trotzdem noch aus dieser Coaching- und Guru-Szene mit dabei. Ich habe die Folgen bis heute online gelassen, weil ich das immer ganz spannend finde, das nachvollziehen zu können. Da war ich schon auch noch sehr naiv und grün hinter den Ohren. Und das heißt, für die war es einfach, boah, potenzielle Kunden finden, glaube ich. Und viel, die lieben es, glaube ich, dann auch sehr, über sich selbst zu reden. Gerade wenn du natürlich so einen naiven 19-, 20-Jährigen vor dir sitzen hast, der einfach alles Mögliche erstmal nicht so richtig in Frage stellt. Und dann später, es gab so ein relativ bezeichnendes Erlebnis für mich, ich hatte mir so eine Hitlist geschrieben, so 50 Leute, wo ich sage, wenn die mal zusagen würden, crazy. Und unter anderem zum Beispiel sowas wie die Gründer von Flixbus. Was habe ich gemacht? Ich habe der Pressestelle geschrieben, habe gesagt, hey, für mich sind Flixbus irgendwie Busse, in denen ich entweder drin sitze oder die an mir vorbeifahren, immer grün, cool. Aber ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Und ich fände es mal echt spannend zu verstehen, was da eigentlich die Motivation dahinter ist, was da so passiert und sowas. Und dann habe ich Daniel von Flix kennengelernt, der auch aus Fürth kommt. Deswegen haben wir uns dann irgendwann später nochmal auf einen Kaffee getroffen. Aber da war es so, da hatte ich dann eine gewisse Grundreichweite, also so ein paar erste Hörer. Das heißt, ich konnte zumindest Zahlen mitschicken. Damals war ehrlicherweise das Reporting noch schlecht. Das waren dann, glaube ich, eher Impressions als Downloads, die dann irgendwie dort damals noch angezeigt wurden. Dementsprechend
2 Sekunden reingehört.
Ja, genau. Das heißt, das war damals noch nicht so glatt gezogen. Deswegen klang das damals schon riesig, aber war wahrscheinlich gar nicht so groß. War aber witzig, weil man konnte es selber gar nicht auseinanderhalten, weil es gab keine Einheitsgröße. Und habe aber dadurch dann so welche Interviews bekommen und habe dann gesagt, boah, krass, die Leute, die hinter Marken stehen und wirklich krasse Marken aufbauen, die wir im Alltag immer wieder erleben, finde ich viel spannender als die Leute, die sich hinstellen und sagen, guck mal, wie toll ich bin. Und dann habe ich mehr von diesen Leuten gesucht, bin nach Berlin gezogen und ich glaube, da ist es so, wenn ich mir Startup-Gründer und Unternehmer konkret angucke, dann sind die sehr so, ich wünschte oder ich weiß, ich habe selber viel von anderen Leuten gelernt. Das heißt, ich wünschte, ich hätte öfter auf dieses Wissen zugreifen können. Jetzt gerade die ganze Generation wächst natürlich mit viel mehr Inhalten auf. Die wird auch viel offener sein, Sachen zu teilen. Ich belabere immer noch Leute, wo ich 1,5 Jahre brauche, bis die mir mal irgendwann sagen, ja, okay, jetzt haben wir endlich einen Interviewtermin, weil die nicht damit aufgewachsen sind. Aber die merken schon, okay, das hilft auch jüngeren Leuten und das sind dann schon sehr, sehr viel auf so Zurückgeben-Basis, glaube ich. Mhm. Gerade wenn die Leute schon sehr erfolgreich sind, dann wollen die schon auch zurückgeben, fördern. Man muss sagen, heutzutage ist natürlich ein bisschen was anderes, weil Podcast größer, etablierter, auch mein Podcast größer und etablierter, ist es so, gerade in der Nische, in der ich mich bewege, die Leute investieren auch immer wieder in Startups, die wollen halt auch präsent sein, weil sie wissen, okay, wenn ich dann in ein richtig gutes Startup investiere, dann verdiene ich damit auch Geld. Aber das kann ich denen nie garantieren, deswegen versuche ich das auch gar nicht zu pitchen, aber das ist so das, was die Leute sich, glaube ich, auch teilweise denken.
Krass. Also wie sich das dann auch verändert hat, ne? So am Anfang, wo du, also für mich hat es sich so angehört, okay, es gibt irgendwie nur die Gurus, die dir irgendwie sagen, kauf mein Coaching für x.000 Euro und dann zeige ich dir, wie es geht. Und sonst eigentlich nicht so viel. Und du hast dann gesagt, naja, bevor ich jetzt ein Coaching kaufe, spreche ich einfach mal mit denen und guck, was sind so deren Herausforderungen, was treibt die an, wie gehen die Sachen an, oder?
Ja, anfangs war viel so, wer bist du, was machst du, wie hast du eigentlich angefangen? Man muss ja sagen, ich kam aus der Schule, ich habe nichts von der Wirtschaft verstanden. Ja, ich habe Wirtschaft, also quasi BWL, VWL in der Schule schon geliebt. Das war so mit Mathe und Sport waren das so meine Lieblingsfächer. Aber es hat ja mit der Realität jetzt gar nicht so viel zu tun, was es wirklich bedeutet, eine Firma zu gründen und so. Und was ich erstmal verstehen musste, ist, wie funktionieren die Dynamiken? Was braucht es überhaupt, eine Firma zu gründen und so? Also ich musste überhaupt mal Basics verstehen. Und das heißt, mein Ziel war einfach nur, alle naiven Fragen, die ich hatte, loszuwerden. Also, warum ich auch alle meine Folgen online gelassen habe, ist wirklich, man kann von 0 auf 100 verstehen, wie ich mir Wirtschaft und Startup beigebracht habe. Ja, es gibt off-the-record-Gespräche bei einem Kaffee, bei einem Mittagessen, bei einem Abendessen, bei Drinks, wo ich noch ein paar mehr Infos rauskriege, die ich dann aber irgendwann wieder einfließen lasse, wo ich einfach merke, krass, also ich habe das nur dadurch gelernt, autodidaktisch, weil ich mit Leuten Menschen gesprochen habe. Ja. Und witzigerweise, ich habe dir das im Vorgespräch auch kurz gesagt, heute interviewe ich eigentlich Anti-Gurus, ne? Also nicht die Leute, die viel erzählen, sondern die Leute, die, keine Ahnung, Beispiel, und das ist kein Bragging, weil das ist ja nicht mein Achievement, aber da sitzt dann jemand hier auf dieser Couch, wo ich gerade sitze, hat irgendwie eine 500 Millionen auf dem Konto, und wenn ich jetzt den Namen hier sagen würde, weiß keiner, wer das ist. Weil die Person zwar in dieser Gründerszene relativ bekannt ist, weil jetzt das dritte Mal eine Firma zweimal mit für 1 Milliarde plus verkauft. Mega. Aber das ist nicht die Person, die sich darüber profiliert. Der baut einfach seine nächste Firma seit 10 Jahren schon wieder. Und der ist da einfach richtig, richtig happy mit, dann einfach mal so ein bisschen was zu erzählen aus seinem Alltag. Aber der ist dann wieder zurückgegangen, hat weiter seine Firma, baut weiter an seiner Firma. Denkt sich halt so, na gut, jetzt hören halt wieder irgendwie 1500 oder 2000 Leute diese Episode. Cool. Aber juckt mich nicht, muss weiterarbeiten.
Ja.
So, und das ist eigentlich die Personalie, mit denen ich heute viel mehr spreche, als mit den Leuten, mit denen ich, also über die ich damals da reingerutscht bin. Und das finde ich so beeindruckend, weil diese Leute endlich anfangen, ihre Sachen auch zu teilen.
Und es gibt ja auch deinem Format nochmal mehr Wert, weil es dann eben nicht Personen sind, die einfach, wo du, sag ich mal, jetzt der 20. Podcast bist, wo schon irgendwie alles erzählt wurde, sondern die sagen, okay, ich habe den Wert verstanden, mit dir spreche ich drüber.
Ja, und du kannst deren Zeit nicht kaufen. Bei Coaches und Gurus kannst du natürlich die Zeit immer kaufen, das ist nur eine Frage des Preises. Bei den Leuten, die sagen halt, boah, ey, sorry, finde ich langweilig.
Ja.
Ja, hör dir einen Podcast an oder so, oder frag irgendwen anders, aber lass mich in Ruhe.
Also du kannst es eigentlich zu einem kostenlosen 1:1-Coaching machen, wenn du so willst, wenn du es...
Quasi. Aber weißt du, du kannst, also es ist halt spannend, das sind einfach Menschen, denen ist auch egal, ne? Wenn du 100 Millionen auf dem Konto hast, das haben die allerwenigsten, das will ich gar nicht irgendwie jetzt hier... Aber wenn du wirklich finanziell frei bist und so viel Geld auf dem Konto hast, dann juckt dich das ja nicht. Dann machst du auch für 1000 Euro die Stunde, stehst du da nicht auf und sagst, boah, jetzt unterhalte ich mich mit jemandem, auf den ich gar keinen Bock habe.
Genau, entweder machst du es, dann machst du es auch so, weil du Bock drauf hast, oder eben nicht.
Und teilweise muss man auch sagen, die Leute, also die Zuhörer und Zuhörerinnen meines Podcasts, entdecken dadurch neue Leute, die sie entweder als Investoren gewinnen können, als Mentoren gewinnen können, als Advisor gewinnen können, wo sie dann halt einfach auch sagen, hey, auf die wäre ich nie gekommen. Und das ist ja das Schöne daran, dass dadurch andere Firmen besser werden. Also es ist nie dieses, man muss sich gegenseitig hochhypen. Also auch meine Intros, ja, wenn ich von Leuten erzähle und so, dann erzähle ich schon kurz, okay, das sind so die Erfolge, dass man kurz versteht, da sollte ich vielleicht zuhören. Aber im Podcast, mir ist egal, wie viel jemand auf dem Konto hat, darüber spreche ich mit den Leuten nicht. Es geht darum, okay, wie baut man wirklich nachhaltig erfolgreiche Firmen im besten Fall. Und das ist wirklich ganz, ganz, ganz anders als die Anfangszeiten, wo ich auch noch ganz viel naiver und war. Und auch das ist tatsächlich was, wo ich immer wieder zurückgucke und mich frage, warum sich Leute damals Zeit für mich genommen haben. Aber mir zumindest das Gefühl gibt, okay, man kann auch gar nicht immer vorhersehen, wenn jemand irgendwie Bock hat, was zu machen und Zeit mitbringt und nicht sagt, ich muss in einem Jahr irgendwie Millionär werden, wie die Leute sich entwickeln. Weil hättest du mir das vor 7 Jahren gesagt, dass wir heute hier sitzen und ich so darüber sprechen kann? Also hättest du mich vor 7 Jahren kennengelernt, hättest du es niemals geglaubt.
Ja, ich glaube, das ist ja auch ganz normal. Also, dass du irgendwie jung bist, etwas startest. Es gibt immer welche, die gehen auch mit einer anderen Attitude ran. So, aber ich glaube, sonst sagst du einfach, ich mach das jetzt mal. Und klar habe ich einen groben Plan, aber ich kann halt nicht vorhersehen, ob es jetzt riesig wird. So, wenn du es irgendwann gemacht hast und dann vielleicht nochmal was machst, ist vielleicht nochmal anders, weil dann weißt du irgendwie, hast du eher auch ein Verständnis, was ist möglich und mit welchen Leuten. Ich glaube, das ist, ja, recht, recht normal. Das ist ja auch so diese typische Frage, hättest du damals gedacht? Natürlich hätte ich es nicht gedacht. So. Also wenn du ganz jung bist, dann nicht. So. Und diese ganzen Leute sind für dich ja auch eine Art Netzwerk. Ist es dann so, du triffst sie einmal zum Gespräch und that's it? Oder bestehen dann viele Kontakte auch über eine längere Zeit, dass man da noch so ein Stück weit in Kontakt bleibt?
Ja, also ich würde lügen, wenn ich sage, ich schaffe es mit jedem irgendwie eine super tolle Bekanntschaft, Freundschaft, wie auch immer aufzubauen. Das geht nicht. Es sind einfach zu viele Menschen. Mit manchen versteht man sich besser, mit manchen weniger. Es ist schon so, dass ich versuche bei vielen im Nachgang, also für mich ist der Podcast oft ein Türöffner. Das heißt, ich spreche mit den Leuten, also mein Prozess ist so, inzwischen kann ich es mir rausnehmen zu sagen, hey, ich spreche eine halbe Stunde vorab mit dir. Wenn ich es cool finde, machen wir einen Podcast. Wenn ich es nicht cool finde, machen wir keinen Podcast.
Ist ja auch oft eine Grundlage, ne? Also sorry, dass ich unterbreche, aber mir geht es so, wenn ich Leute vorher kennengelernt habe, kann ich halt viel eher sagen, yo, das wird eine gute Folge oder nicht. Wenn man die Person eigentlich nur aus irgendwelchen Medien kennt oder so, dann ist es schon so ein bisschen vage. So bei dir beispielsweise ist es halt einfacher, auch wenn wir uns jetzt vorher nicht so kannten, weil es von dir schon auch einfach ganz viel Content gibt und nicht nur dieses, du erzählst von dir, sondern auch, wie du einfach mit anderen sprichst. Ja, das wollte ich einmal so einwerfen, Weil das macht es natürlich viel einfacher, wenn man vorher auch schon bestimmte Infos hat.
Das auf jeden Fall. Und deswegen, das heißt, ich spreche mit den Leuten vorab, mach dann den Podcast. Wenn es geht in Persona, wo wir sitzen in meinem Studio, geht nicht immer, weil manche Leute sitzen halt nur mal in Amerika oder sind halt auch nicht in Berlin und sind nicht regelmäßig in Berlin. Und manchmal will ich auch kein Jahr warten, bis ich das Interview aufnehme. Manchmal schon, es kommt ein bisschen auf drauf an.
Dann fliegst du hin.
Und dann fliege ich hin oder ich mache es halt auch remote, ne, und mache das virtuell. Das geht schon auch. Und im besten Fall treffe ich die Leute danach zum Mittagessen, zum Kaffee, bei irgendwelchen Events. Das ist schon, wenn ich die Leute cool finde, was ich versuche zu pushen. Das geht nicht immer, klappt nicht immer. Manche Leute, also es gibt halt auch Leute, die einfach auf einem Niveau sind und auf einem Level sind. Also keiner von denen nimmt sich zu ernst, aber wo es einfach deutlich schwerer ist, einfach Zeit von denen zu bekommen. Weil die werden auch alle älter, die haben dann auf alle Familie und dass sie sich eine Stunde Zeit für dich nehmen, wird halt immer, immer schwieriger. Und das ist auch berechtigt so und das ist auch fein so, aber es ist dementsprechend nicht immer so, dass ich schaffe, mit denen gute Beziehungen aufzubauen. Aber trotzdem sind alle, glaube ich, das Spannende an Podcast ist, was habe ich über die Jahre gelernt, die Dynamik, wenn du Leute eine Stunde lang ausquetscht, ist so, dass sie danach wissen wollen, was du eigentlich machst und ein gewisses Interesse an dir als Person entwickeln. Und das führt dazu, dass wenn ich dann irgendwann frage, hey, können wir uns doch auf einen Kaffee treffen, können wir kurz telefonieren, ich habe hier ein Thema, ich habe hier jemanden, den ich dir vorstellen will, könntest du mir die Person vorstellen, dass die Leute relativ offen sind, das zu machen. Das heißt, für Netzwerk, super. Es sind auch viele Bekanntschaften und Freundschaften draus geworden, wo ich echt super dankbar für bin. Deswegen, manchmal ist es aber auch einfach, dass die Leute, das relativ klar ist, okay, die Person sehe ich einmal. Es ist sehr klar, auf wie viel kann ich in dieser Stunde oder anderthalb Stunden von diesen Leuten lernen und weitergeben an andere. Aber im Best Case ist der Podcast eigentlich nur ein Entry Point für eine gemeinsame, ich sage jetzt mal Beziehung, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine.
Ja. Und du hast ja im Vorfeld so ein bisschen auch von Career Hacking gesprochen. Also, dass du irgendwie die Wahl hattest, okay, studiere ich jetzt 6, 7 Jahre oder mache ich etwas, wo ich ja mir vielleicht irgendwie was anderes aufbaue, wo ich auch mir ein Netzwerk aufbaue. Du hast zwar gesagt, du sprichst ungern von Netzwerken in diesem Zusammenhang, aber es ist ja schon so, dass du einfach so viele Leute kennst, die, wie du gerade eben erzählt hast, die einfach dich auch schätzen, die auch ein Interesse an dir haben. Also diese Frage, okay, was mache ich denn, wenn ich jetzt morgen keinen Podcast mehr machen darf, stellt sich dir dann wahrscheinlich nicht die Frage, wo stellst du irgendwie eine Bewerbung hin, sondern wen rufst du an und schaust, worauf hast du Lust, oder?
Ja, warum ich ungern von Netzwerk spreche, ist, weil wenn Leute mich fragen, wie netzwerkt man richtig, dann ist es so plakativ. Das
hat einen Stempel.
Genau, es wirkt, als ob ich einfach nur Strategien runterbete, die ich im Alltag selber anwende. Deswegen mache ich das ungern. Ich habe auch mal eine Buchanfrage von einem guten Verlag für genau dieses Thema bekommen. Ich kann darüber nicht schreiben. Also wenn ich jetzt das wahrscheinlich ruiniert es meine Reputation nicht so sehr, wie ich mir das vorstelle. Aber es ist was, wo ich selber ein bisschen vorsichtig bin, weil vieles von dem, was ich mache, kommt für mich relativ natürlich. In dem Moment, wo ich es anderen erkläre, muss ich es runterbrechen und dann wirkt es wie eine reine Strategie. Das
dann
ist mir immer.
Musst du dir eigentlich überlegen, was war jetzt vielleicht der strategische Ansatz, der dir gar nicht bewusst war?
Genau, also natürlich entwickeln sich Muster daraus und diese Muster, aber wenn man die nicht verinnerlicht hat, dann bringen die einem vielleicht auch nichts. Also was ich immer sage ist, wenn du kein ehrliches Interesse an der anderen Person hast, dann kannst du es auch sein lassen, egal was dir die Leute erzählen. So, zum Thema Career Hacking, einmal zurück. Ich habe halt drüber nachgedacht, wie kriege ich es hin oder was würde mir jetzt die Uni bringen? Die Uni würde mir bringen, ich lerne was auf der Theorieebene. Ich war an der LMU, habe Wirtschaftsmathe studiert, das sind 90% höhere Mathematik. Das ist so hart theoretisch, dass ich wusste, das bringt mir im Alltag keinen Anwendungsfall. Natürlich 10% Wirtschaft, cool. Bisschen VWL, bisschen BWL, irgendwie eine Stunde hier die Woche, eine Stunde da die Woche. Und dann war ich so, das ist ja nett, aber was wäre denn, wenn ich mich jetzt hinsetze und ich überlege mir, von wem ich lernen möchte, so ein eigenes Curriculum zu bauen. So habe ich das meinen Eltern damals verkauft. Ich habe gesagt, hey, ich würde gerne ein Jahr mal loslaufen. Ich habe Selbststudium genannt. Ich habe gesagt, ich würde gerne ausprobieren. Und wenn ich Sachen finde, wo ich das Gefühl habe, das könnte was werden, dann mache ich das weiter. Wenn ich keine Sachen finde, dann gehe ich wieder studieren. So, weil die haben natürlich auch Angst. Ja, was, wenn der irgendwie dann doch nichts macht? Wo vor Eltern und auch Großeltern, Familie am meisten Angst haben, ist, dass du zu Hause sitzt, Playstation spielst oder nur TikTok guckst und nichts machst. Ich habe genug Playstation gespielt, ich habe auch genug gemacht. So, das ging dann schon. Und das ist halt so der Punkt, wo ich selber für mich gemerkt habe, okay, wenn ich mir jetzt zusammenstelle, worauf ich Lust habe und mit Leuten spreche, von denen ich lernen will, ja, das ist ja perfekt. Also ich weiß zwar nicht, wo ich damit rauskomme, aber ich lerne zumindest viel mehr. Wenn ich jetzt versuche, Matrizen zu lernen, also in der höheren Mathematik, oder Beweise, warum ich jetzt 1+1 rechnen darf, überhaupt erstmal auf 2 Seiten runterschreiben zu müssen, das waren meine ersten Wochen Mathestudium und das waren auch die einzigen Wochen Mathestudium, habe ich gemerkt, da werde ich mich quälen müssen. Und da habe ich gesagt, okay, gut, dann mache ich das jetzt anders. Und habe gesagt, und dann wurde es der Podcast und dann hat sich daraus ergeben, dass ich gemerkt habe, okay, das irgendwie kann das funktionieren. Es war noch nicht klar, ob man mit Podcast Geld verdienen kann. Ich habe nie deswegen angefangen. Ich habe immer angefangen, weil ich gedacht habe, okay, ich kann mit Leuten sprechen, mit denen ich nicht sprechen sollte. So, ehrlicherweise, ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich den Gründer von Flixbus kennenlerne. Das war dann einer der ersten wirklich Startup-Gründer, die ich kennengelernt habe. Der hat sich dann an einem Wochenende nochmal 1,5 oder 2 Stunden Zeit für mich genommen, wo ich dachte, ich habe vielleicht 30 Minuten Zeit mit dem, kurz auf einen Kaffee. Und wo ich gemerkt habe, hey, das hat wirklich viel mehr Hand und Fuß, wenn ich von diesen Leuten lerne, weil die halt einfach wirklich was Cooles machen, ich da wirklich inspiriert von bin. Und meine Mom hat mich immer gefragt, ja, was, wenn das nicht funktioniert? Und anfangs war ich so, ja, dann gehe ich halt wieder in die Uni, dann studiere ich halt irgendwas. Irgendwann war die Antwort, naja gut, dann rufe ich den an, dann rufe ich den an, dann rufe ich den an, dann rufe ich den an und dann frage ich die alle mal, ob sie was für mich haben, ob sie irgendwen kennen und so weiter. Und dann war ich so, naja gut, wenn das mein Safety Net ist und gleichzeitig mein Worst Case, ja, dann kann ich mich ja eigentlich nicht beklagen. Und da wurde mir dann klar, okay, du gehst jetzt erstmal nicht wieder in die Uni. Und vielleicht auch nie wieder. Und es wurde bisher nie wieder, aber sag niemals nie, man weiß ja nie, was draus wird. Aber so hat sich das dann entwickelt. Und das heißt, was ich mir immer gefragt habe, war, was müsste ich tun, um mich in eine Ausgangslage zu bringen, wo, wenn ich eine Idee habe, wenn ich irgendwas umsetzen will, ich das einfach besser anschieben kann. Und das eine ist natürlich, ein gewisses Skillset zu haben. Ehrlicherweise denke ich mir immer, und das tut zwar weh, aber ich habe nicht diesen klassischen Hard Skill. Natürlich, ich kann podcasten. Vielleicht kann ich auch mich ein bisschen selbst vermarkten, aber... Du
bist ein Generalist.
Ich habe halt nicht, weil ich bin kein Designer, ich bin kein Programmierer, ich bin kein Marketer in dem klassischen Sinne, ich kann kein Performance-Marketing, ich kann dies nicht, ich bin kein Vertriebler im klassischen Sinne, wahrscheinlich könnte ich ein bisschen Vertrieb, aber es ist so, es ist manchmal schwer zu sagen, was bin ich eigentlich, was mache ich eigentlich? Gleichzeitig, also das ist manchmal schwer, wenn man so überlegt, okay, wenn jetzt alles zusammenbrechen würde, worauf würde ich mich konzentrieren? Gleichzeitig habe ich natürlich super viele Leute kennengelernt, super viele Optionen, habe auch genug gelernt, wo ich manchmal denke, so, was würde ich damit eigentlich machen? Und das alles nur, weil ich mal losgelaufen bin und mit vielen Menschen gesprochen habe. Und ich habe halt damals immer trotzdem den Satz gehört, your network is your net worth. Ich dachte dann immer, ja gut, mal gucken, was daraus wird. Ich kann sagen, bis heute hat sich das jetzt nicht so sehr auf meinem Konto materialisiert oder so. Das ist nichts, was jetzt von heute auf morgen passiert. Und ich habe das, glaube ich, auch falsch verstanden oder anfangs, man kann das nicht so richtig einordnen. Was das meint, ist nicht, in dem Moment, wo du coole Leute kennenlernst, hast du auf einmal viel Geld auf dem Konto. Aber was passiert ist, wenn du coole Leute kennenlernst, dann hängst du mehr mit coolen Leuten rum, machst coolere Sachen, entwickelst dich schneller voran, wirst häufiger gechallenged. Und dann kommst du öfter an den Punkt, dass du zu Hause sitzt und dir denkst, okay, shit, vielleicht soll ich doch nochmal 1, 2, 3 Stunden was machen oder vielleicht muss ich hier nochmal was umwerfen und da nochmal was besser machen. Dein Anspruch an dich selber steigt und dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du auch irgendwas daraus machst. Und das ist so ein bisschen das, was ich über die Jahre gemerkt habe und wo ich merke, okay, mein Umfeld heute ist auf jeden Fall eins, womit ich sehr happy bin, wo ich wirklich coole Leute um mich rum habe und die mich auch tagtäglich challengen. Und wenn ich mir angucke, mit wem ich heute tagtäglich telefoniere, wenn ich da teilweise Tage habe mit dem Gründer, mit dem Investor, mit dem Gründer, mit dem und so denke so, okay, krass, vor 5 Jahren oder 6 Jahren, als ich angefangen habe, wäre das der absolute Traum gewesen, auch nur einen davon heute am Telefon zu haben, habe ich gemerkt, okay, über lange Zeit entwickelt sich das. Ich kann dir noch nicht sagen, wo sich das alles hinentwickeln soll. Aber der Gedanke von, ich möchte mit Menschen am Tisch sitzen, von denen ich auch wirklich lernen will, mit denen ich nicht am Tisch sitzen sollte, hin zu, ich spreche tagtäglich mit den Leuten, hat entspannte 7 Jahre gedauert, also alles gut, bisschen Geduld muss man schon mitbringen, war bestimmt steinig, weil genug Herausforderungen dabei. Aber das war so mein Weg zu überlegen, okay, wie schaffe ich es denn, Hierarchien einfach auszuhebeln? Weil das sind ja alles Leute, die teilweise 10, teilweise tausende Leute führen, wo man einfach sagen muss, das sind große Firmen geworden. Ach so, zum Beispiel auch, weil du vorhin nach Leuten gefragt hast, was man vielleicht besser kennt noch, Trade Republic, Scalable Capital, so solche Firmen kennt man auch. Erik und Christian waren auch hier separat voneinander, sind ja doch Konkurrenten auch in vielen Sichten. Aber so Firmen mit tausenden Leuten, großem Impact, und wenn du die dann halt zum Frühstück triffst, das ist schon beeindruckend. Und deswegen bin ich da ganz guter Dinge, dass das irgendwo hinführen kann, aber hätte ich mir damals nicht ausmalen können.
Ja, ich finde den Ansatz oder den Gedanken sehr cool, weil das vermuten, glaube ich, viele nicht. Dieses Your Network is Your Net Worth kennt man. Ich glaube, viele vermuten auch so in Richtung, naja, wenn ich dann mal was habe, dann kann ich den und den und den anrufen. Ist auch naheliegend. Aber eben dieser Gedanke, nein, dein Netzwerk, also die Leute, mit denen du dich umgibst, dein Umfeld, formen dich auch irgendwo so zu einem Menschen, dass du einfach selbst besser wirst. Also dass du sie so gesehen jetzt nicht um einen Gefallen bitten musst, aber du einfach von ihnen lernst und dadurch selber gut wirst. Also finde ich stark, den Gedanken. Und lass uns jetzt mal, weil jetzt kennen wir so ein bisschen den Hintergrund von dir, wie bist du dann gekommen, was hat dich auch angetrieben? Und du hast aber trotzdem dieses Fokusthema Startup. Lass uns da mal drauf eingehen. Meine Zuhörerschaft sind ja jetzt nicht die Gründerinnen und Gründer, die sich tagtäglich mit VCs und Exit und Seeding und was nicht allem beschäftigen. Deswegen lass uns da einfach mal so ein bisschen ins Detail gehen. Wie definierst du überhaupt Startup? Also wie kann man es jetzt unterscheiden von, ist es jetzt ein Startup oder ist es einfach eine normale Firma? Ist jetzt, weiß ich nicht, das Restaurant an der Ecke, was aufgemacht hat, ist es jetzt ein Startup, weiß nicht, die Leute jung sind? Geh da mal kurz drauf ein.
Also offiziell gibt es, glaube ich, wenn du googelst, 1 Million verschiedene Definitionen und es gibt keine, worauf man sich so 100.000% geeinigt hat. Wie ich das definiere, auch aus vielen Gesprächen, die ich geführt habe, ist, dass Startups Firmen sind, die in dem Moment, wo sie wachsen, irgendwann ein gewisses Momentum erreichen, wo du nicht linear mit mehr Mitarbeitern mehr Umsatz machst, sondern an einen Punkt kommst, wo du mit derselben Anzahl an Mitarbeitern, aber zum Beispiel über Software, über einfach Größe, also Gesetz der großen Zahlen, dass du, wenn du als Händler irgendwie viel mehr einkaufst, auch bessere Preise bekommst und dadurch einfach mehr Marge machen kannst, dass du irgendwann so ein Momentum entwickelst, dass du als Firma produktiver wirst bei gleichbleibender oder sehr nicht gleich, also gleichbleibender Mitarbeiterzahl oder ganz leicht steigend, aber die Marge deutlich schneller und der Umsatz deutlich schneller steigen. Ist ein bisschen komplex.
Aber ist vielleicht dann auch die richtige Definition von skalieren.
Genau.
Also skalieren heißt ja nicht
einfach
nur wachsen.
Dass du Skaleneffekte hast, genau. Ab dem Moment, wo du eine gewisse Größe erreichst. Und bis dahin kann sein, dass du natürlich auch negative Zahlen hast. Also dass du sagst, okay, wir verbrennen anfangs Geld. Das hört man ja immer wieder. Dieses Startup hat 15 Millionen gekostet, aufgebaut zu werden, 200 Millionen gekostet.
Zalando ja lange, ne, wo alle dann geschrien haben, wann wollen die denn mal Geld verdienen?
Genau. Und das heißt, manchmal ist es teuer, diese Skaleneffekte vorzubereiten und irgendwann auf diesen Skaleneffekt zu kommen. Und das kann einfach eine Weile dauern. Aber ein Startup in meinen Augen muss das Ziel haben, irgendwann diesen Skalierungseffekt auch beweisen zu können. Daran scheitern viele. So, deswegen sagt man auch, dass viele von, also ich glaube, eine Statistik, die man oft hört, sind, glaube ich, 9 von 10 Startups scheitern. Ich glaube, in 2020 und 2021 war das nicht so, weil viel Geld in den Markt geflossen ist und alles irgendwie finanziert wurde. Ich glaube, in den nächsten Jahren könnte das schon wieder eher in Richtung dieser Quote gehen, weil es einfach trotzdem Hochrisiko ist, was die Leute machen und viele Ideen, viel versucht wird. Und gleichzeitig, ja, am Ende muss es ein Ergebnis geben, wo man merkt, okay, mit derselben Anzahl an Mitarbeitern wird das Ergebnis immer, immer besser.
Okay, und Unicorn Bakery, also Unicorn, alle, die sich mit Startups beschäftigen, wissen, was es in dem Kontext bedeutet. Geh da mal kurz drauf ein.
Genau, also Unicorns sind Startups, die mit mehr als 1 Milliarde bewertet werden. Können wir jetzt über Dollar oder Euro reden, es geht beides.
Also bewertet im Sinne von, wenn man diese Firma verkaufen würde oder wenn ein Teil davon verkauft wird, dann wird das auf Grundlage dieses Unternehmenswertes
genau
gemacht.
Es gibt aktuell sehr viele Unicorns, die darauf basieren, dass Investoren dir zum Beispiel, sagen wir, ein Investor gibt dir 100 Millionen Euro und will dafür 10% an deiner Firma haben, dann ist die Firma auch 1 Milliarde wert. Aber weil ein Investor dir 100 Millionen gibt und 1 Milliarde Bewertung, heißt das nicht, dass ein Käufer oder die Börse dir 1 Milliarde Bewertung geben würde. Aber das sind auch Unicorns, die vielleicht bald keine mehr sind oder pleite gehen können. Das steht alles noch im Raum. Das werden wir die nächsten 1-2 Jahre, glaube ich, noch sehr intensiv sehen. Deswegen Unicorns ist immer so eine Messgröße gewesen, die eigentlich gar nicht so verbreitet war. In 2020, 2021 dann auf einmal überall aufgetaucht ist. Ich glaube, es ist von so keinen 100 weltweit auf ein paar, also auf so 2.000-3.000 weltweit gewachsen. Nagel mich nicht drauf fest, falls die Statistik falsch ist, bitte. Aber es ist ein sehr extremer Sprung gewesen. Und also tatsächlich habe ich nur 5 Jahre gebraucht, diesen Namen mir auszudenken. Also von daher hat gar nicht mal so lange gedauert. Der Podcast hieß ursprünglich mal Jungunternehmer-Podcast. Ich brauchte irgendwas, um loszulegen. Hatte so 2 Wochen zwischen, ich entscheide mich für einen Podcast und lege auch wirklich los und veröffentliche die ersten Sachen. Und dann wurde es halt immer Startup-lastiger. Dann habe ich überlegt, okay, was wollen alle bauen? Unicorns? Okay, wie kann ich das machen? Bakery? Naja gut, wir nehmen das jetzt für Unicorn Bakery. Habe dann irgendwie 2 Monate lang allen Leuten diesen Namen gepitcht und nicht einmal schlechtes Feedback bekommen. Ich war so, okay, ja, dann ist jetzt Zeit, das zu ändern. Zack, bumm, radikal geändert. Und seitdem heißt der Podcast Unicorn Bakery.
Und vorher hast du aber auch schon mit Amerikanern und Co. aufgenommen und
Da hieß es dann halt Young Entrepreneurs Podcast.
Okay.
Das habe ich selber übersetzt. Das war nicht,
ich dachte, die wollten sich dann da einen abbrechen und versuchen,
nee, das Deutsche Wort. Nee, es war dann nicht, war nicht smooth, aber
ja,
war mir egal. Ich musste halt einfach machen. So, und irgendwann konnte man das dann als Brand nachziehen.
Okay, und was fasziniert dich so an der Startup-Szene oder wie unterscheidet die sich auch so zur, ich weiß nicht jetzt, zu Corporates oder auch so zu vielleicht anderen Unternehmen, die jetzt nicht so auf diesem Wachstumsgedanken unterwegs sind, vielleicht eher konservative Unternehmen, wenn man so will?
Was ich immer spannend finde, ist, also Startups sind ja schon so, dass da irgendwie 1, 2, 3 oder 4, vielleicht auch mal mehr Gründer loslaufen, eine Idee haben, die auf einer Präsentation, einer PowerPoint, PDF quasi ist, einem Pitch Deck, und dann irgendwie 10 Jahre später ist die Firma eine Milliarde wert, hat irgendwie, ist vielleicht an der Börse gelistet, hat sich etabliert in einem Markt, den es vorher noch nicht gab, und die haben irgendwas verändert. So, das ist ja die Idealvorstellung eines Startups. Und ich finde das faszinierend, weil in so kurzer Zeit irgendwie neue Sachen aus dem Boden gestampft werden. Es gibt eigentlich nur Luft und so, ach ja, das könnte man eigentlich mal machen. Und auf einmal arbeiten für diese Firma 500 Leute, die ist vielleicht doch, also es gibt ja auch genug profitable Firmen in der Größenordnung, dann relativ schnell ist dann irgendwie vielleicht 5 Milliarden wert. Wo du so denkst, krass, was für Wert geschaffen werden kann aufgrund von, ach, hier ist eine Idee, lass mal loslaufen. Und das fasziniert mich an Startups, weil Corporates zum Beispiel, ja, die können wahrscheinlich vielleicht sogar mehr Wertsteigerung erreichen, die können, aber es sind so große Tanker, große Maschinen, und ein Startup, versteht mich nicht falsch, ein Startup entwickelt sich auch irgendwann in so ein großes, in so eine große Firma mit Prozessen, mit ganz klaren Strukturen. 1000 Leute führst du nicht mal mehr mit per WhatsApp und sagst, ach hallo Leute, jetzt lass mal das machen und morgen machen wir das. Aber es ist einfach so, es wird aus dem Nichts kreiert. Und irgendwann gehst du halt in so einen Verwaltungsmodus und überlegst, okay, wie halten wir unsere Größe? Was machen wir jetzt? Wie kreieren wir einfach nur mehr Wert und nicht mehr was, unbedingt was Neues? Das passiert auch mit vielen Startups, wenn sie groß genug werden. Aber ich finde diese Phase, diese ersten 5 bis 10 Jahre, und ich versuche langfristiger zu gucken, weil in 2 Jahren, also innerhalb von 2 Jahren merkst du eigentlich nur, ob du bestehen bleibst oder pleite gehst, was Neues machen musst. Und dann wird, dann passiert halt immer mehr und du kannst wirklich eine Firma bauen. Und aus nichts so eine wirklich gestandene Firma zu bauen, finde ich schon sehr beeindruckend. Und gerade wenn dann ein Gründer die komplette Zeit dabei bleibt und sich auch persönlich von, ja, ich gründe das erste Mal hinzu, ich führe jetzt 1500 Leute, das ist schon krass, was die Leute für persönliche Entwicklungen durchmachen. Das ist ein bisschen was anderes, wenn du an der Konzernspitze bist und dich 20 Jahre mit der Karriere hocharbeitest. Davor habe ich genauso Respekt. Aber die Leute können auch zum Teil gar nicht so offen drüber reden. Das muss man auch dazu sagen. Warum machen Startups Spaß? Naja, dem gehört die Firma. Der kann, also der Gründer, der kann über alles erzählen. Der Geschäftsführer, der jetzt gerade irgendwo neu an einer börsennotierten Firma angefangen hat, hat ganz klare Guidelines, was er kommunizieren darf, was nicht. Die Abteilung sagt, ach, das müssen wir rausstreichen, das müssen wir rausstreichen. Es macht schon alles nur noch halb so viel Spaß, weil von deinem Interview überlebt nur noch die Hälfte. Du lernst bestimmt was und du hast nochmal ganz andere Dimensionen an Größenordnung, was die für Firmen führen auch teilweise. Aber die Art der Kommunikation ist eine andere. Die ist deutlich steifer. Die Leute haben das vielleicht nicht selber gegründet, sind irgendwann eingestiegen, was immer noch sehr beeindruckend ist, weil du dich in so einen Laden auch erstmal reinfinden musst. Aber da fehlt manchmal trotzdem so ein bisschen dieser Spirit von der Vision von, hey, so haben wir angefangen und da kommen wir eigentlich her. Und deswegen machen mir Startups mehr Spaß.
Ja, finde ich total nachvollziehbar. Und vielleicht da auch nochmal, um es nochmal ganz klar so zu veranschaulichen, ist halt auch einfach, die einen stellen sich die Frage, was ist jetzt das Neue oder wie unterscheide ich mich wirklich? Und dann gibt es wiederum andere Geschäftsmodelle ja auch, wo man sagt, okay, ich mache jetzt einfach etwas, was es an dieser Stelle vielleicht braucht, was aber auch absolut nichts Neues ist. Also es kann eine Bäckereifiliale sein in einem Gebiet, wo es vielleicht noch keine gibt. So, ohne das jetzt in irgendeiner Weise despektierlich zu meinen, aber ich glaube, dass Startup-Gründer dann eben schauen, was ist jetzt das?
Eine kurze Ergänzung, ich glaube, viele Bäckereien machen mehr Umsatz als viele Startups.
Genau, deswegen, das heißt, also gar nicht irgendwie um das, aber nur so, weil das, glaube ich, so ein sehr naheliegendes Ding ist, so, wo viele sagen, okay, verstehe ich, bin jeden Tag beim Bäcker.
Ja, ich sage das nur, weil es wird ja immer so glorifiziert und ich glaube auch viele Startups werden gegründet, weil es cool ist. Aber wenn du halt kein Business daraus bauen kannst, dann hast du auch nicht, dann sollte das Startup auch nicht überleben. Deswegen scheitern auch so viele, weil sie halt schnell merken, oh, das ist doch kein valider Business Case und meine Annahmen sind falsch. Und deswegen werden manche vielleicht auch gut beraten, was anderes zu gründen, wenn sie unternehmerisch tätig sein wollen. Und deswegen aber auch, weil Startups immer so in den Medien auch so gehypt werden und shame on me, ich bin ja auch Teil des Ganzen, ich mache ja einen Podcast nur über diese Szene. Ich habe da schon immer großen Respekt, wenn jemand auch ein Restaurant zum Beispiel gut führen kann, zweites und drittes aufmachen und die Qualität beibehält, finde ich unfassbar cool.
Ja.
Ist nur in einem Podcast für mich jetzt nicht so spektakulär, aber ich finde das trotzdem immer sehr beeindruckend und möchte das auch noch einmal dazu sagen, weil Startups klingt immer nett, aber man muss auch sagen, ne, es gibt auch Gründer, die halt ein Startup gründen, nach 10 Jahren verkaufen und denen ist nur wichtig, dass sie monetär da rauskommen. und ob die Mitarbeiter jetzt danach happy sind, wo das übergeben wurde und so, das ist denen gar nicht so wichtig. Meistens sind das nicht die Startups, die bis nach ganz oben durchkommen. Passiert aber manchmal und dann ist es natürlich auch nicht, vielleicht nicht die richtige Motivation, eine Firma zu gründen, ne? Aber hat dann vielleicht doch funktioniert und gibt's ja dann, aber es gibt auch viele Firmen, die gekauft werden, nach ein, zwei Jahren eingestellt werden und dann hat jemand irgendwie eine Milliarde dafür bezahlt, dass es diese Firma nicht mehr gibt. Passiert, ist dann halt schade und deswegen auch großen Respekt davor, wer traditionelle Firmen gründet und auch egal in welcher Form.
Ja, definitiv, kann ich so unterstreichen. Und in diesem ganzen Startup-Kosmos ist ja auch dieses Thema Finanzierung riesig groß. Also klar, weil du in der Regel, um dann zu wachsen, auch Geld benötigst. Aber ich habe so das Gefühl, dass das wirklich so allgegenwärtig ist, ne? Also diese ganzen Begrifflichkeiten, vielleicht kannst du da mal so drauf eingehen, was so die Herausforderung eines Startups ist, um eben von der Idee und ich sag mal so eine Idee haben und vielleicht auch so die ersten Schritte gehen. Das kriegt man, glaube ich, auch in der Regel mit wenig Geld hin. Es sei denn, man braucht dafür irgendwie eine riesen Produktionshalle, Maschinen, was auch immer. Aber was ist dann eigentlich so die Herausforderung oder eine der Herausforderungen für viele Gründerinnen und Gründer, dann auch wirklich zu wachsen von dieser ersten Idee?
Ich glaube, bei Startups muss man betrachten, dass Startups häufig Software produzieren oder entwickeln. Warum?
Also sehr tech-lastig, genau. Der ganze Bereich.
Wir haben vorhin über die Skalierungseffekte gesprochen und diese Skalierungseffekte lassen sich oft durch zum Beispiel Software erreichen. Das heißt, die Software ist ein ausschlaggebender Grund. Wenn du in deinem Gründerteam zum Beispiel ein oder zwei technische Mitgründer hast, die dann halt in der Lage sind, Software zu entwickeln, bist du schon mal in der Lage, loszulaufen, zu entwickeln und quasi du musst eigentlich nur dein eigenes Gehalt stemmen oder auf dein eigenes Gehalt verzichten, weil du hast ja, vielleicht hast du Rücklagen. Es gibt ja auch Gründer, die irgendwie 30, 35, 40 sind und schon eine Berufserfahrung haben und dann, also wir denken bei Startup-Gründern oft an so den dahergelaufenen 20-Jährigen. Das ist eigentlich gar nicht so der Fall. Die erfolgreichen Startups werden oft von Leuten gegründet, die 28 bis 35 sind. Und dementsprechend, die haben dann auch teilweise Rücklagen, die können ein bisschen loslaufen, die können erstmal machen. Und wenn die dann ihre erste Version haben und dann die ersten Kunden gewinnen können, dann kommt irgendwann der Moment, okay, die ersten Kunden, die wollen dann halt doch noch ein paar Sachen, die professionalisiert werden müssen. Wir haben jetzt gesehen, okay, das, was wir da zusammengebastelt haben, das funktioniert erstmal, die Kunden zahlen dafür. Aber wenn wir das wirklich gut machen wollen und wirklich skalierbar, dass wir da 1000 Kunden zum Beispiel haben können, dann brauchen wir einfach eine andere Infrastruktur. Für eine andere Infrastruktur brauchen wir mehr als zwei Entwickler. Für mehr als zwei Entwickler brauchen wir mehr Geld. Jetzt kriegen wir zwar von Kunden erstes Geld, aber Software wird oft so monatlich lizenziert oder vielleicht über Jahresverträge. Selten so, dass du davon direkt irgendwie mal 5 neue Entwickler einstellen kannst. Oder auch Vertriebler, weil du brauchst ja auch mehr Kunden. Also musst du ein ganzes, man nennt das dann oft Flywheel, das kommt, glaube ich, von Amazon, wo du sagst, okay, du brauchst mehr Kunden, also du brauchst mehr Vertriebler bringen mehr Kunden bringen dann irgendwie doch ein bisschen mehr Produktaufwand braucht mehr Entwickler, so viel brauchst du wieder mehr Geld bringt vielleicht aber auch wieder, also dafür brauchst du wieder mehr Vertriebler und so hast du so, das schiebt sich gegenseitig an. Und dann hast du den Punkt, dass du am Ende natürlich ganz schnell von irgendwie 3 Leuten vielleicht auf 20, 30, 40, 50 Leute wachsen möchtest. Also Spoiler, es macht meistens keinen Sinn, von 3 auf 50 einfach mal von heute auf morgen zu wachsen. Das sollte schon eine gewisse Zeit dauern. Aber dafür brauchst du natürlich Budget. Ich würde sagen, dass die wenigsten, also 50 Leute, wenn wir mal davon ausgehen würden, dass jeder inklusive Arbeitgeberanteil irgendwie 60 oder 70.000 verdient, was schon vielleicht sogar relativ weit unten angesiedelt ist, weil Entwickler sind ziemlich teuer, auch in Berlin, dann bist du aber trotzdem bei 50 Leuten schon mal 3,5 Millionen im Jahr los. So, 3,5 Millionen haben die wenigsten Leute für ein Jahr einfach mal rumliegen. Dementsprechend brauchst du Geld von verschiedenen Leuten. Manche machen das dann über Family and Friends, also Familie und Freunde, die dann irgendwie mit investieren. Aber auch da sind 3,5 Millionen erstens viel. Zweitens hat nicht jeder ein Umfeld, wo du mal entspannt so viel Geld aufnehmen kannst.
Auch nicht jeder ist bereit, in sowas Hochriskantes
zu investieren,
genau. Also nur weil jetzt irgendwie der Cousin sagt, ey,
das ist genau das, was ich meine mit nicht jeder hat das Umfeld, das das machen kann und möchte. Und meistens sind Family and Friends auch eher die ersten 100.000 oder vielleicht 500.000. Das ist gar, also auch das ist schon viel Geld, ne? Das muss man erstmal haben. Aber es gibt Investoren, die Risikokapitalgeber, zu Englisch Venture Capitalists, die wiederum Fonds strukturieren, die also Geld von anderen Investoren bekommen, bündeln unter einer Marke. Und dann sagen, okay, wir investieren jetzt über die nächsten 3 Jahre, also ein Fonds hat typischerweise eine Laufzeit von 3 Jahren für den Investitionszeitraum, eine Gesamtlaufzeit von so 10 Jahren bis 12 Jahren, je nachdem. Und innerhalb der 3 Jahre, wo sie investieren, investieren die in typischerweise 40 bis 60 Startups. Und was dann passiert ist, dass die natürlich sagen, okay, jetzt haben wir vielleicht 300 Millionen Euro rumliegen. Jetzt wollen wir einen Teil davon initial investieren. Das heißt, 300 durch 60, sagen wir mal 200 durch 60, weil 100 Millionen investieren die nur in die allerbest performenden Firmen aus dem Portfolio. Das heißt, wir haben 200 durch, wir nehmen 50, weil es einfacher zu rechnen ist, durch 50 Investments, die wir machen wollen, sind 4 Millionen Euro Tickets. 4 Millionen, die wir initial investieren können in 50 Companies und dann die anderen 100 Millionen investieren wir nur noch in die 5 bis 10 besten daraus. Und deswegen ist es möglich, dass du als Startup irgendwann zu einem Investor gehst und sagst, okay, hier nehme ich jetzt 4 Millionen von dir. Dafür kriegst du vielleicht 20% an meiner Firma. Typischerweise kriegst du 15-25% gibst du in so einer Finanzierungsrunde ab. Meistens brauchst du auch mehr als einen Investor. Du hast dann oft einen institutionellen Investor, also Risikokapitalgeber, Venture Capitalist / VC, wie ich es gerade genannt und beschrieben habe. Und dann Privatleute, die vielleicht schon Firmen gegründet haben, verkauft haben, wohlhabender sind oder Topmanager in irgendeinem Konzern waren auch, die dir dann vielleicht nochmal 25 bis 100.000 Euro auch nochmal als Privatperson überweisen und da auch noch einen kleinen Anteil bekommen.
Da sprechen wir dann von Business Angels.
Genau, richtig? Das sind Business Angels oder Angel Investoren, je nachdem, wie man das dann irgendwie formulieren möchte. Und dieser VC plus die Business Angels, die machen dann eine Finanzierungsrunde aus und da gibst du als Gründer 15-25% deiner Anteile ab. Und so kriegst du dann quasi Geld in die Firma. Wir haben auch vorhin kurz über Bewertung gesprochen. Da habe ich gesagt, wenn du 100 Millionen investierst und du kriegst 10%, dann ist deine Firma am Ende eine Milliarde wert. Wenn du 15-25% abgibst und du kriegst 4 Millionen dafür, kann jeder selber rechnen, wo du dann bei rauskommst. Das heißt, du landest irgendwo zwischen 25 Millionen und 16 und 25 Millionen. Das ist die Range ungefähr. Und dann, dass deine Firma dann wert, wenn du das erstmal Geld aufnimmst. Das kann aber sein, also es gibt wirklich Firmen, und das klingt jetzt verrückt für jemanden, der sich damit nicht auskennt, die haben nur ein Pitch-Deck, nur eine Präsentation mit 10 Slides und 10 Präsentationsseiten, kriegen dafür 4 Millionen und deren Firma wird mit 20 Millionen bewertet. Das gibt es. Das ist natürlich nicht die Norm und das ist auch manchmal komisch zu rechtfertigen. Das können Unternehmer sein, die schon Milliarden an Gelder produziert haben, die schon verkauft haben. Das können einfach Teams sein, die extrem, extrem gut sind in dem, was sie machen, weil sie 10 Jahre Konzernerfahrung haben, zu dritt irgendwie alles abdecken, was man braucht. Das Ziel, was sie haben, ist da reinzuwachsen. Die müssen halt irgendwann mal auch, und das ist so die Erwartungshaltung, die kreiert wird, die müssen halt irgendwann auch so viel Umsatz produzieren und Gewinn produzieren, dass diese Firma auch diesen Wert stiften kann. Ehrlicherweise ist es oft in den ersten 1, 2 oder 3 Runden so, dass dieser Wert anhand des Kapitalbedarfs bestimmt wird. Also wie viel Geld brauche ich und bekomme ich gerade und wie viele Anteile gebe ich ab, weil das ist eigentlich relativ genormt, dass du immer so zwischen 15-25% abgibst und erst später dann anhand des Umsatzes und des Gewinns berechnet wird. Gerade bei Startups, wo der Skaleneffekt erst später kommt, ist das halt erst später der Fall. Eine Sache, die man noch dazu sagen muss, und dann beende ich hier auch den Monolog: Wenn du einen VC und Risikokapitalgeber mit reinnimmst, musst du eigentlich irgendwann die Firma verkaufen. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Aber kurz zurück, warum? Wir haben erklärt, es gibt Investoren, die Geld in einen Fonds investieren. Dieser Fonds investiert dann in Startups. Irgendwann wollen die Investoren ihr Geld zurück. Wir haben gesagt, eine Laufzeit von 10 Jahren bis 12 Jahren. Das heißt, nach 10 bis 12 Jahren muss dieser Fonds geschlossen werden. Das heißt, es muss Geld zurück an die Investoren ausgeschüttet werden, sogenannte Limited Partner, die mir als Fonds Geld gegeben haben. Das heißt, wenn meine Beteiligung 10 Jahre alt ist, muss ich die eigentlich so langsam veräußern und dafür muss ich einen gewissen Wert kreiert haben. Jetzt ist es so, dass in dem, also gerade bei Startups, es normal ist, dass nicht jedes Startup erfolgreich wird. Das heißt, es bleibt auf den Schultern von 1, 2, 3, 4, 5 Startups, mir diesen gesamten Return zu erspielen. Alles, was ich meinen Investoren zurückzahle, kommt wahrscheinlich von 1 bis 5 Startups, weil die Ausfallrate in der frühen Phase relativ hoch ist. Das wäre jetzt nochmal eine andere Dynamik und Mathematik, die man erklären muss. Aber deswegen gibt es immer die Erwartung, dass du deine Firma irgendwann verkaufst oder mir als Investor die Option gibst, meine Anteile zu verkaufen, also mir als Fonds. Und das geht auch zum Beispiel über einen Börsengang, wo ich dann meine Anteile veräußern kann oder ich lasse mich irgendwann von einem Investor in einer späteren Phase rauskaufen. Das ist mal so, warum man Geld braucht, warum das aber komplex ist und von wem man überhaupt Geld bekommt in einer sehr langen Phase, also in einer sehr langen Phrase zusammengefasst.
Ja, cool, cooler Input. Und jetzt stellt sich vielleicht der ein oder andere, der zuhört, die Frage, naja, jetzt, das sind ja, für den einen sind höhere Beträge, für den anderen niedrigere, aber gehen wir einfach mal davon aus, man hört jetzt zu und sagt, boah, 4 Millionen und ich habe jetzt hier eigentlich noch gar nichts richtig gerissen. Jetzt liegt ja der Gedanke nahe, dass man irgendwie dieses Geld auch schon da rausziehen will. So. Oder dass man zumindest irgendwann an diesen Punkt kommt, das Geld rausziehen zu wollen. Wir sprechen ja jetzt bisher nur darüber, Geld kommt rein in die Firma und damit wird gearbeitet. Wie ist es dann also für jemanden, der gegründet hat und sagt, naja, jetzt möchte ich aber auch mal neben meinem Gehalt, was vielleicht irgendwie gar nicht so hoch sein muss, weil man möchte ja auch effizient arbeiten und wachsen und jetzt nicht nur für die eigene Tasche wirtschaften. Wie kommt dann der Gründer oder die Gründerin in diese, ja, in die Stage, sag ich mal, auch selber etwas rauszuziehen von diesem Invest?
Geld für deine Firma bekommst du dann, wenn du eine solide Firma gebaut hast. Das bedeutet, also es ist auch eine interessante Dynamik. In dem Moment, wo du natürlich, wo deine Firma 25 Millionen wert ist und du hältst mit zwei anderen Mitgründern vielleicht 80% daran, sagen wir, dir gehören aber 40%. Deine Firma ist dann, also du bist dann quasi 10 Millionen schwer auf dem Papier. Aber natürlich sind 10 Millionen auf dem Papier nicht 10 Millionen auf deinem privaten Konto. Weil, wir haben ja gesagt, oft musst du erstmal in diese Bewertung reinwachsen. Du musst erstmal zeigen, dass du liefern kannst und dafür hast du ja gerade Geld aufgenommen. Das heißt, was passieren muss, ist, dass du die Firma von dem Moment, wo du Geld bekommst, dahin weiterentwickelst, dass jemand anderes sagt, okay, ich gebe dir wieder Geld. Und dann gibt's irgendwann den Moment, also das heißt, du musst vielleicht noch mehr Kunden gewinnen, du musst die Software zu belastbarer machen, du musst eine Organisation bauen, also ein Team, das funktioniert und wo nicht mehr die Firma alleine von dir abhängt. Es gibt ganz viele Schritte, die nach und nach durchlaufen werden können. Es gibt ein Produktrisiko, es gibt ein Marktrisiko, es gibt ein Technologierisiko. Ist das überhaupt alles möglich, was wir hier machen? Je mehr von diesen Risiken du gezeigt hast, dass du sie handeln kannst und dass du sie quasi aushebeln kannst, desto eher wird dir jemand wieder Geld geben. Und das gibt in verschiedenen Phasen verschiedene Kriterien. Das jetzt alles aufzuschlüsseln, mag ich mir auch gar nicht zuzuschreiben. Aber dann kommt der Moment, wo du wieder Geld brauchst, weil diese 4 Millionen hast du wahrscheinlich für so 24 Monate. Aktuell plant man mit so 24 bis 36 Monaten, also 2 bis 3 Jahre, für die das Geld reichen muss. Nach 2 bis 3 Jahren gibt es ja 2 Optionen. Entweder du gehst out of cash, weil du immer noch nicht profitabel bist, oder du bist profitabel und brauchst eigentlich kein Geld mehr. Dann gibt es zwei, also auch da gibt es dann wieder Optionen. Aber nehmen wir mal den Moment, wo du nicht profitabel bist, weil das häufiger der Fall sein wird, und du brauchst wieder Geld. Dann gibt es Investoren, hoffentlich, die sagen, okay, ich gebe dir Geld. Und je nachdem, wie gut deine Firma aufgestellt ist, sagen die Investoren, boah, aber ich will mehr Anteile, als du gerade anbietest. Du sagst, du bietest 15% an von deiner Firma und die wollen aber 18%. Dann müssen die 3% irgendwo herkommen. Das heißt, das wird das Angebot an die Gründer kommen, hey, ihr seid 3 Gründer, ihr habt jeder genug Prozente, selbst wenn wir euch 3% abkaufen würden, also jedem 1%, dann würdet ihr ja immer noch mehr als genug Anteile haben, würdet immer noch die Mehrheit in der Firma haben. Ist das nicht was ihr euch vorstellen könnt? Jetzt war die Firmenbewertung wahrscheinlich davor 25 Millionen, worauf wir uns geeinigt hatten. Jetzt wird es dann vielleicht 75 Millionen. 1% von 75 Millionen sind 750.000 Euro. Das heißt, es ist ein Angebot, wo dir der Investor sagt, okay, ich würde dir 1% der Firma abkaufen. Meistens nicht für genau den Betrag von 1%. Also du wirst wahrscheinlich auch da einen Discount drauf geben müssen. Das heißt, du musst ein bisschen von den 750.000 abziehen, sagen, wahrscheinlich kriegst du eher so zwischen 500 und 600.000 Euro für deinen 1%. Das nennt man dann Secondaries, also weil du deine Anteile direkt an jemand anderen vergibst und nicht neue Anteile ausschüttest. Das ist jetzt eine legale Frage, warum, oder eine rechtliche Frage, warum eine Finanzierungsrunde nicht direkt ein Verkauf, eine Transaktion, wie auch immer ist. Es ist auf jeden Fall so, dass du da die Möglichkeit hast, Anteile zu verkaufen. Es kann aber sein, dass das nicht in der nächsten, sondern erst in 3 Runden passiert, weil vorher deine Firma nicht genug bewiesen hat oder du mit deinen Mitgründern und der Firma nicht genug bewiesen hast, dass ihr schon so viel Wert seid und immer noch viel reinstecken müsst. Und die Investoren wollen dich ja nicht zu früh belohnen. Weil was passiert, wenn du zu früh zu viel Geld aufs Konto kriegst? Beispiel, ich kenne auch Gründer, die haben dann irgendwann mal 2 Millionen bekommen, relativ früh. Und ich meine wirklich relativ früh. Und der hat mich irgendwann angerufen, war so, ja, du, eigentlich bin ich jetzt gerade gar nicht mehr an dem Punkt, dass ich Lust habe, weiterzumachen. Die Firma läuft, alles ist fein. Aber ich hätte jetzt die Möglichkeit, aus diversen Gründen auszusteigen und die Firma quasi an jemand anderen zu übergeben und behalte meine Anteile, es läuft erstmal weiter und wir gucken mal, was passiert. Das heißt, wenn du zu früh zu viel Geld bekommst, dann ist der Druck nicht hoch genug. Wenn du jetzt, ich sag mal, 500.000 hört sich für viele sehr, sehr, sehr nach viel Geld an. Wenn du in Berlin lebst, kannst du dir davon keine Wohnung kaufen. Außer vielleicht sehr klein, ganz am Rand. Also, aber für, ich sag mal, Gründerstandard, die sind ja dann doch, wenn sie dann mal irgendwann Geld auf dem Konto haben, gibt es auch manche, die dann nicht ganz so sparsam sind. Aber es ist, also du, ist nicht so, dass du jetzt ein Lotterleben lebst, weil du 500.000 auf dem Konto hast. Hast du aber 5 Millionen auf dem Konto, ist was ganz anderes. Dann kannst du dir eine richtig geile Wohnung kaufen und musst gefühlt nicht mehr arbeiten gehen. Gefühlt, je nachdem, wie du deinen Lifestyle lebst. Und das heißt, ein bisschen Geld werden die dir anbieten, weil sie ja auch wollen, dass du Risiko gehst. Weil, wenn du das Gefühl hast, alle meine Anteile liegen in dieser Firma und wenn das Ding morgen pleite geht, habe ich 0 Euro auf dem Konto. Ja, guess what? Risiko?
Nicht wirklich.
Ne? Und, aber wenn du aber sagst, okay, ich habe zumindest einen Teil, das muss jetzt nicht eine 500.000 sein, es kann auch 1 oder 2 Millionen sein, je nachdem. Ne? Also es kommt dann auf den Zeitpunkt auch in der Firmengeschichte an. Dann bist du so, okay, selbst wenn die Firma pleite geht, kann ich zumindest vielleicht ein Haus kaufen, eine Wohnung kaufen, irgendwas, womit ich, oder ich muss erstmal 2 Jahre nicht arbeiten, irgendwas. Also gibt es ja verschiedene Größenordnungen, verschiedene Dimensionen, in grün, rot und blau. Aber dann hast du zumindest die Möglichkeit zu sagen, okay, cool, jetzt sind meine Anteile vielleicht 10 Millionen wert, die ich noch habe. Wenn ich jetzt durchziehe und wirklich pushe, sind die vielleicht 100 Millionen wert. Und ich weiß, ich kann aber jetzt auch nicht für 10 Millionen liquidieren und verkaufen. Ja gut, dann let's go, weil ich habe ja noch ein bisschen was als Rücklagen. Das sind die Momente, wo du dann an den Punkt kommst, dass du Geld verdienst oder Geld daraus bekommst. Dann gibt es natürlich den Gesamtverkauf, also dass jemand dir anbietet, die Firma komplett zu übernehmen und dann deine Anteile sofort übernimmt, also mindestens 51% an der Firma und dann auch bei dir. Da kriegst du natürlich dann dementsprechend mehr Geld, je nachdem, auf welche Bewertung man sich einigt. Du kannst an die Börse gehen, das passiert wahrscheinlich deutlich später, da wirst du vorher schon Geld gemacht haben. Oder die Firma wird profitabel und schüttet jährlich Gewinn aus, das gibt's auch. Ist meistens nicht das, was Investoren sehen wollen, also die Startup, also gerade die VCs, weil die VCs wollen ja, dass du so groß wirst, dass du für all die Firmen, die eigentlich ausfallen in ihren Investments, wie ich es vorhin erklärt habe, dass du genug zurückbringst. Und meistens, wenn du zu früh profitabel wirst, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du halt langsamer wächst, weil du nicht genug Geld in Wachstum investierst und du könntest schneller wachsen, wenn du weniger profitabel wärst. Es ist nicht unattraktiv, profitable Firmen zu bauen, aber es ist meistens oder oft kein VC-Modell, weil die wollen, dass du aggressiv wächst. So, aber das sind mal die verschiedenen Möglichkeiten, um Geld zu verdienen als Startup-Gründer.
Ja, mega. Du hast gerade gesagt, so, dass was wollen VCs, also Venture Capital Fonds, sehen? Ne? Wir sind jetzt in Berlin. Berlin ist ja schon irgendwie eine Startup-Stadt, kann man sagen, in Deutschland, neben München vielleicht, du weißt es besser. Wie wichtig ist das dann für einen Gründer, eine Gründerin, in so einer Stadt zu leben? Wie wichtig ist es, vielleicht schon diese Leute zu kennen, die bei einem VC-Fonds arbeiten? Und was ist auch dran an diesem ganzen Storytelling am Ende? Ja, also gerade eben, wenn du sagst, es ist ein Pitch-Deck und damit müssen die letztendlich dieses Geld einsammeln, dann ist es ja auch echt viel, diese Vision, diese Idee zu verkaufen, vielleicht auch den eigenen Background zu verkaufen, zu zeigen, ich habe schon mal irgendwo gezeigt, dass ich was kann. Wie wichtig ist das?
Also, viele Fragen in einem. Standort wird immer weniger relevant, wenn man sich anguckt, dass viele Firmen alle ihre Mitarbeitenden irgendwo hiren und einstellen und du von überall aus arbeiten kannst. Es gibt natürlich schon noch eine Bürokultur und es gibt auch viele, die sagen, ich will, dass meine Mitarbeitenden wieder zurück ins Büro kommen und ich gerade die ersten 10 müssen immer im Büro sein, wie auch immer. Das gibt's. Aber viele fangen auch komplett remote und virtuell an und dementsprechend kannst du eigentlich, so wie du von überall aus einstellen kannst, gibt es auch Investmentrunden, die passieren, ohne dass der Investor jemals den Gründer persönlich getroffen hat. Wird wahrscheinlich nicht so, also war während Corona natürlich der Standard, hat sich jetzt wieder ein bisschen zurückverlagert. Das heißt, es macht schon Sinn, zumindest immer mal wieder in den Städten zu sein, wo was passiert, wo die Investoren sitzen. Aber es ist keine Zwangsvoraussetzung. Was man häufig sieht, ist, dass Firmen, die woanders gestartet haben, Stuttgart, Köln, zum Beispiel nach München oder nach Berlin relocaten, also umziehen, weil sie dann doch merken, okay, dort sind andere Gründer, mit denen ich mich austauschen kann, dort passiert mehr, dort finde ich teilweise auch gutes Talent und die wollen dann vielleicht doch ein Büro und warum cluster ich die dann nicht in der Stadt? Das ist schon was passiert. Es ist nicht mehr zwangsläufig unbedingt nötig, aber es machen schon viele. Also viele, mit denen ich spreche und die auch vor 2 Jahren gesagt haben, ach nee, ich bleibe hier in meiner schönen Ecke in Stuttgart, sind jetzt doch vielleicht auch nach Berlin gezogen oder Köln nach Berlin. Und das ist spannend zu beobachten, aber es ist nicht zwingend. Aber was zwingend ist, ist, glaube ich, immer mal wieder den Kontakt zu suchen. Und das hilft natürlich dafür auch, vor Ort zu sein, weil vor Ort ist einfach was anderes, als wenn du Zoom anmachst und wieder ausmachst und nicht so diese, ja, ich sag mal, normale Interaktion mit Menschen hast. Ne? Also es ist was anderes, ob ich mit jemandem hier kurz irgendwie noch ins Büro reinlaufe, noch einen Kaffee hole, mich dann in den Meetingraum setze versus Zoom aufmache, quasi im Meetingraum sitze und Zoom wieder zumache.
ist ja auch was anderes für dich, zu sagen, komm, ich wohne hier in Mitte, komm in mein Studio, in meiner Wohnung, als jetzt zu sagen, ich komme jetzt angereist, wir mieten uns irgendwie einen Hotelraum, whatever, so, ne, Coworking Space, macht's für dich ja auch viel leichter.
Genau, und für einen Gründer dann eben dementsprechend diese persönliche Interaktion ist wichtig. Wie wichtig ist es also, die Leute vorab schon zu kennen? Hilft natürlich, weil also am Ende, was brauchst du, dass die Leute in dich investieren? Vertrauen. Vertrauen hast du natürlich, je länger du Leute kennst, je länger die Leute gesehen haben, okay, der sagt A, macht A, der sagt B, macht B, desto häufiger dieser Loop von, okay, Hypothese sagt etwas und macht das auch. Je öfter ich das wahrnehme, desto mehr vertraue ich dir natürlich auch. Und dann kann ich entscheiden, ob ich das gut genug finde, um dir Geld zu geben oder nicht. Und das ist schon was, weswegen es hilft, die Leute früher anzusprechen und nicht erst mit, hey, jetzt brauche ich Geld. Weil erste Interaktion, unlikely. Gleichzeitig, auch das gibt's, muss man einfach sagen. Was häufig gut funktioniert, ist, wenn man andere Gründer kennenlernt. Also ich würde mir eher anfangs Gedanken machen, wer sind andere Gründer, ob bei mir in der Gegend oder generell, die was Ähnliches machen, mit denen ich mich mal austauschen möchte, denen zu schreiben und dann irgendwann zu fragen, hey, hast du einen Investor in deinem Netzwerk, wo du sagst, mit dem sollte ich mal sprechen, weil wenn er dich cool fand, dann findet er mich vielleicht auch cool. Was du nämlich nicht machen willst, ist, denen einfach auf ihrer Webseite dein Pitch-Deck reinzuhängen und dann so, das soll auch nicht despektierlich klingen, aber dann landet es beim Praktikanten, der guckt sich's an, denkt so, ach ja, ist jetzt nicht Priorität, hat nicht der Partner, also Fonds sind mit Partnerstruktur, das heißt, es gibt Partner, Principal, Investment Manager, Analyst und Praktikanten. Und wenn der Partner das reingibt und sagt, hey, das kommt von jemandem, den schätze ich sehr, oder wenn der Principal das reingibt und sagt, das kommt von jemandem, den schätze ich sehr, wird das anders priorisiert, als wenn du das einfach über die Website reinwirfst. Auch das kann funktionieren, ist aber einfach weniger wahrscheinlich. Und dementsprechend möchtest du natürlich, dass jemand dich vorstellt. Du möchtest eine Intro haben. Du hast vielleicht manchmal Zeitdruck, das geht nicht immer. Aber ich würde trotzdem versuchen, mit Gründern mich gut zu stellen und gut zu verstehen und mir generell ein Umfeld zu bauen, wo ich mich mit Leuten austauschen kann, um dann auch die Möglichkeit zu haben, hey, könntest du mir nicht den vorstellen? Ich glaube, der passt auch zu uns. Und das heißt, du musst die Leute nicht vorab kennenlernen. So, es geht halt auch nicht immer. Du kannst nicht damit geboren werden und sagen, ach, ich kenne jetzt 50 Investoren. Aber du solltest dir rechtzeitig Gedanken machen, wie komme ich da irgendwie ran? Kann auch auf Events gehen sein und dann mit denen dort sprechen und dann werden die dir danach sagen, sie investieren nicht und dann kriegst du irgendwann nochmal eine Intro, eine saubere oder du triffst sie nochmal in Ruhe auf einen Kaffee nach so 3 Monaten und dann merken die so langsam, oh, das habe ich auf einem Event gar nicht so richtig wahrgenommen. Aber so ein bisschen pushen muss man da schon, dass man auch mit den Leuten eine Vertrauensbasis aufbauen kann und das geht halt nicht, wenn du die einfach anrufst, sagst, hey, jetzt hier ist mein Pitch Deck, gib mir Geld.
Ja. Jetzt sag mal, ich würde mal sagen, dieses ganze Podcast-Game mehr oder weniger durchgespielt. 2020, glaube ich, sogar auf der Forbes 30 Under 30 List. Das ist ja auch was, was nicht jeder von sich behaupten kann. Ich habe in einem anderen Gespräch gehört, dass du quasi auch Unicorn Bakery jetzt nicht Unicorn Bakery Podcast nennst, weil du es eben weiterentwickeln möchtest. Das bringt mich so ein bisschen zum Ausblick, ne? Also woran arbeitest du gerade? Ist Unicorn Bakery dein zukünftiges Unicorn, sagst du, diesen ganzen Input, den du gezogen hast, das Netzwerk, möchtest du vielleicht irgendwann mal oder jetzt auch in absehbarer Zeit nutzen, um noch etwas anderes zu gründen? Oder willst du da noch weiter reingehen in dein jetziges Projekt?
Also ich habe aktuell keine Intention, ein klassisches Startup zu gründen, wie ich es beschrieben habe. Ich muss sagen, je mehr Gründern ich gesprochen habe, die das machen und die auch erfolgreiche Firmen in dem Bereich gebaut haben, desto weniger denke ich mir, das ist für mich gemacht. Gleichzeitig reizt mich der Startup-Bereich natürlich trotzdem. Also ich versuche mich schon so zu betrachten und zu überlegen, was kann ich eigentlich machen, ohne mich von diesem Wachstumsdruck und du musst jetzt nächstes Jahr doppelt so viel Umsatz machen, doppelt so viel dies, doppelt so viel das, wahnsinnig machen zu lassen. Ich glaube schon daran, dass das, was ich mache, sehr mittel- und langfristig orientiert ist und weniger kurzfristig. Das heißt, was ich versuche für mich zu bauen, ist ein Konstrukt, wo ich sage, da habe ich lange Spaß dran, Durchhaltevermögen. Und es ist was, wo ich jetzt nicht in finanzielle Not komme, weil ich irgendwie ganz blöde Entscheidungen getroffen habe. Das heißt, ich muss mir schon Gedanken machen, was ist ein Geschäftsmodell, unter anderem Podcast-Werbung, unter anderem, wenn ich zum Beispiel Workations mit jemandem organisiere und wir machen zum Beispiel in Kapstadt Workations, wo Leute mit uns mitfliegen. Oder wir haben ein Leadership-Programm gebaut mit jemandem, die wirklich, wirklich richtig gut ist, wo wir Gründern zwischen 55 Mitarbeitenden dabei helfen, eine Organisation zu strukturieren, die auch wirklich wachsen kann und nicht in sich zusammenbricht. Das heißt, es gibt schon immer wieder Subgeschäftsmodelle, wo ich Dinge mache, aber ich habe nicht das Ziel, von heute auf morgen jetzt irgendwie Geld aufzunehmen, irgendwas Großes zu bauen. Wann würde ich ein Startup gründen? wenn ich eine Idee hätte, wo ich sage, okay, das ist ein großes Problem, das will ich wirklich lösen, da will ich mir 10 Jahre Zeit für nehmen, mindestens, weil du brauchst 10 Jahre, um Startup zu gründen. Und, dann nicht oder, sondern und, ich habe Leute, mit denen ich das machen kann, wo ich sage, mit denen will ich unbedingt gründen, die sind wirklich gut, die sind in vielen Bereichen besser als ich und damit, glaube ich, macht das Sinn. Dann würde ich ein Startup gründen. Das habe ich aktuell nicht. Gleichzeitig denke ich natürlich darüber nach, wenn man in dieser Startup-Welt lebt, dann möchte man eigentlich im besten Fall an allem Möglichen beteiligt sein. Ist gar nicht so leicht, wenn man nicht super viel Geld auf dem Konto hat und schon irgendwie eine Firma verkauft hat. Das heißt, ich überlege schon, wie baue ich das über die nächsten Jahre, dass ich mit Unicorn Bakery oder auch einfach oder allgemein Beteiligungen halten kann.
Mhm.
Aber das ist ehrlicherweise nichts, was man erzwingt, weil du brauchst ein gewisses Vertrauen. Die Leute müssen dich dabei haben wollen. Du musst einige Male geliefert haben, dass die Leute sagen, okay, hier, jetzt sind Anteile an meiner Firma angebracht. Und das dauert einfach. Und eine Sache, die ich für mich gelernt habe, ist, sich auch Zeit zu nehmen und nicht alles zu erzwingen. Und ja, ich könnte mich darauf fokussieren, nächstes Jahr doppelt so viel Umsatz zu machen. Aber auch dieses Jahr, ich habe deutlich mehr Umsatz gemacht, als ich dachte. Aber weil irgendwie ein Projekt dazugekommen ist, wo ich Anfang des Jahres nicht drüber mitgerechnet habe, nicht drüber nachgedacht habe. Aber dieser Umsatz ist mit relativ viel Kosten verbunden. Und wenn meine Podcast-Marge, Beispiel, bei irgendwie 90% ist und die Marge in einem anderen Projekt bei 40%, dann will ich ja eigentlich mehr Podcast-Umsatz machen als in dem anderen Projekt, weil das andere Projekt, das pusht zwar meinen Umsatz, aber da bleibt viel weniger von hängen.
Mhm.
Und ich finde diese Messgröße so, oh, guck mal, ich habe doppelt so viel Umsatz gemacht. Wenn du weißt, okay, eigentlich das Kapital, mit dem ich wirklich arbeiten kann, ist deutlich weniger, finde ich halt auch Quatsch. Das heißt, woran ich mich messe, ist gar nicht so viel, wie viel mehr Geld ist irgendwie über mein Bankkonto gelaufen, sondern wie viel mehr arbeite ich an Sachen, die mir dann auch die Möglichkeit geben, Neues zu machen. Und das muss nicht jedes Mal sich verdoppeln. Das reicht, wenn das weiter wächst. In Zeiten, wo es, also mir sind Anfang des Jahres super viele oder auch Ende letzten Jahres super viele Sponsoren weggebrochen, die eigentlich zugesagt waren fürs nächste Jahr, also für dieses Jahr, wo ich alles quasi erstmal restrukturieren musste, weil halt einfach dann, ja, der Markt sich verändert hat. Und wenn du davon abhängig bist, in so einem Jahr wäre auch komplett stagnieren oder ein bisschen absenken und über die Runden kommen cool gewesen.
Ja.
So, das hat sich jetzt anders entwickelt, alles super, aber das war schon spannend zu beobachten und sich da den Druck zu machen, nur weil alle immer höher, schneller weiterspreien. Ja, also kann man machen, bin ich gar nicht so hinterher. Das heißt, was ich baue, ist eigentlich eine Plattform oder für mich irgendwie ein Vehikel, mit dem ich immer weiter lernen kann, neue Leute kennenlernen kann, Sachen anschieben kann, auf die ich Lust habe, ausprobieren kann und auch wieder einstampfen kann, weil nicht alles, was ich mache, wird super werden, da wird viel auch scheitern oder nicht so cool werden, wie ich es mir vorstelle und dann doch keinen Sinn machen. Und das ist das, woran ich eigentlich arbeite, ein Konstrukt zu bauen, wo ich jahrelang mit happy bin. Und was das dann umfasst, ob das irgendwann mal vielleicht doch ein Investment Case wird, ob ich aus der Firma heraus investiere, ob ich doch nochmal eine Software baue, keine Ahnung. Will ich einfach offen sagen und auch nichts versprechen, was ich nicht halten kann.
Ja. Sehr inspirierend. Ich bin gespannt, was du noch alles machst. Ich glaube, du wirst nicht nur rumsitzen und PlayStation spielen. Da können deine Eltern sich auch sicher sein. Und ja, wie gesagt, war eine sehr inspirierende Folge, auch mit so ein bisschen tiefergehendem Inhalt für alle, die sich für dieses ganze Startup-Thema interessieren, vielleicht noch nicht so viel Input vorher bekommen haben. Ja, ich glaube, da lohnt es sich auch einfach mal in deinen Podcast reinzuhören, mal zu schauen, was sind da für Gäste dabei, wofür man sich interessieren könnte. Deswegen, Fabian, vielen Dank an der Stelle und bis bald.
Vielen lieben Dank dir für die Einladung und weiterhin viel Erfolg bei dem Podcast.
Dankeschön. Das war Normal Gets You Nowhere. Und wenn du dich durch dieses Gespräch inspiriert fühlst, dann bewerte den Podcast doch bitte und teile ihn mit deinen Freunden, damit auch sie davon mitbekommen. Ich freue mich jedenfalls über dein Feedback. Mach's gut und bis bald.